Nach Stefan Raab, Nicole und Corona, das Comeback des Jahres. Lass machen, ist zurück.
Lass machen, der Podcast von
Caro
und Jonas. Jonas hat's gesagt, wir sind wieder zurück nach einer etwas längeren Sommerpause. Melden wir uns heute mit der 31. Podcast-Folge zurück bei doch immer noch sehr heißen Temperaturen hier im Büro. Und ja, Jonas, wie geht's dir? Wie waren die letzten Wochen? Was gibt's so Neues? Erzähl mal.
Ja, hey Caro, tatsächlich erstmal sorry an die Community. Wir sind unabgemeldet in die Sommerpause gestartet, haben die Sommerpause leicht verlängert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die letzte Folge war mit AKK, gell?
Ja, genau, war mit Annegret.
Das war, glaube ich, Folge 32, also müsste jetzt Folge...
Nee, war Folge 3.
Doch, ich habe gerade geguckt, jetzt ist Folge okay. 33 dann, also schon eine Jubiläums-Schnapszahl-Folge. Also schon sehr, sehr lange her. Wir müssten berichten über den Wahlsonntag am 9. Juni. Wir müssten berichten über die Konstituierenden-Sitzung und die Sommerpause, über ganz, ganz viele aktuelle Themen. Von daher könnt ihr euch jetzt mal auf eine schöne zweistündige Folge einstellen. Habt ihr sicherlich nicht anders von uns erwartet. Sommerpause war gut. Wir haben ja, ich glaube, das habe ich auch schon häufiger mal erklärt, immer sitzungsfreie Zeit, die an die Sommerpause, an die Sommerferien angelehnt ist. 6 Wochen bedeutet nicht 6 Wochen Urlaub und nichts tun, sondern 6 Wochen mal keine beziehungsweise eigentlich nur weniger Sitzungen in Saarbrücken. Ist dann auch die Zeit, um ja auch Urlaub zu machen. Da war ich ein paar Tage weg gewesen. Wir waren beim DLAG am Bostalsee, verschiedene Arbeitskreissitzungen und Treffen haben dann dennoch stattgefunden in Saarbrücken, ab und zu mal nach der Post gucken gehen. Ich konnte über den Sommer noch 2 Polizeischichten bei mir in der Region in St. Wendel und Wadern begleiten, 2-mal Samstagnacht. Das war spannend und ja, eigentlich ein ganz cooler Sommer, war auch echt auch Gelegenheit, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber letzte Woche war dann schon eigentlich direkt wieder ziemlich krass, weil viele der Sachen in den Ferien dann immer auf nach die Ferien verlagert wurden, dann aber direkt in die erste Woche nach den Ferien, sodass dann letzte Woche echt nochmal sehr, sehr wild war. Wir sind auch immer ein transparenter Podcast. Heute ist Dienstag, 3. September. Ihr hört uns dann ab übermorgen. Von daher geloben wir Besserung und sind jetzt wieder etwas zuverlässiger, als wir das die letzte Zeit waren. Wie war dein Sommer, Caro?
Ja, es war tatsächlich auch etwas ruhiger nach der Kommunalwahl, also nach der ersten Jahreshälfte habe ich dann auch echt mal so eine kleine Pause gebraucht. War trotzdem auch noch mal viel unterwegs. Wir hatten vor den Sommerferien schon konstituierende Stadtratssitzung bei uns in Völklingen, nach den Sommerferien jetzt konstituierende Ortsratssitzung. Also auch da geht's jetzt noch mal Knall auf Fall weiter und ja, habe einfach auch versucht, so ein bisschen die Zeit zu nutzen, mich auch mal noch mal mit Freunden zu treffen, die man sonst irgendwie das ganze Jahr über nur ab und an mal sieht, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich war noch auf einem Coldplay-Konzert in München. Das war ja, ein einmaliges Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Es war echt richtig, richtig cool. Und ja, so habe ich jetzt die letzten Wochen verbracht und natürlich auch arbeiten, wobei ich dann auch noch 2 Wochen Urlaub hatte. Also insgesamt soweit alles ganz gut. War ja dann doch manchmal auch wettertechnisch irgendwie, ja, manchmal plörrend heiß. Und dann gab es ein paar Tage später nochmal ein Starkregenereignis. Also auch ein, ja, doch manchmal wettertechnisch gesehen ein durchwachsener Sommer. Aber ja, heute sind wir da, 3.9. Es ist sauheiß hier drin, von daher kann ich euch beruhigen, es werden keine 2 Stunden, weil ich glaube, 2 Stunden halten wir hier in diesen Räumlichkeiten nicht aus.
Konstituierende Sitzungen bei uns waren schon in Nonnweiler alle vor den Ferien. Wir haben da ein strammes Programm durchgezogen. In einer Woche 8 konstituierende Ortsratssitzungen. Also unser Bürgermeister, ich war bei denen, wo sich abgezeichnet hat, dass die CDU den Ortsvorsteher stellt. Und vielleicht ist noch so viel Nachklapp auf den Sonntag, den Wahlsonntag bei der Kommunalwahl erlaubt, dass das jetzt 2 mehr sind in der Gemeinde Nonnweiler als vorher. Wir haben nämlich Kastel und Otzenhausen gedreht, wo wir jetzt 4 Ortsvorsteher stellen. Und auch in Primstal ging das Ganze aus unserer Sicht ziemlich gut aus. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen Primstaler Ortsvorsteher. Und wir hatten zwar Erwartungen, dass das ganz gut ausgehen kann, dass es dann aber so gut ausgeht, das hat dann unsere Erwartungen weitaus übertroffen.
Es waren noch über 70% oder sowas, oder?
Genau, wir haben im Ortsrat 74,17% bekommen.
Krass.
Bei zwei Konkurrenten, SPD und Grüne, was dann auf die Sitzverteilung die Auswirkung hatte, dass wir jetzt dann 9 Sitze von der CDU stellen im Elber Ortsrat, noch 2 SPDler. Also das war schon sehr, sehr klar, deutlich, aber gleichzeitig auch eine Erwartungshaltung uns gegenüber, eine Verantwortung, dem Vertrauensvorschuss gerecht zu werden. Von daher hat sich das da eigentlich auch ganz gut gemacht, im Sommer da starten zu können, was mir auch wichtig war am Anfang, mich nochmal als neuer Ortsvorsteher bei den Mitarbeitern der Gemeinde, beim Bauhof, beim Wasserwerk, beim Bürgermeister vorzustellen. Habe da quasi überall meine Antrittsbesuche teils mit Kuchen, teils mit Leona mal erledigt. Das war dann eigentlich auch in den Ferienzeit etwas entspannter als jetzt irgendwie zwischen Tür und Angel in der normalen Antragszeit. Von daher hat sich das zeitlich auch ganz gut ergeben. Auch im Gemeinderat war die konstituierende Sitzung schon vor den Ferien. Da hat sich auch einiges verändert. Wir stellen nämlich jetzt gemeinsam mit den Freien Wählern zusammen auch die Mehrheit als CDU. Ich kannte es bisher immer nur unter absoluter SPD-Mehrheit. Von daher auch dort weht ein etwas anderer Wind, wo sicherlich der Bürgermeister als auch wir uns noch etwas an die neue Lage gewöhnen müssen. Aber da jetzt auch vergangene Woche schon die erste richtige Sitzungswoche stattgefunden hat und die Arbeit jetzt losgeht.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Also auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Ergebnis. Das ist nicht selbstverständlich und kommt ja auch nicht ganz so häufig vor. Von daher was sehr Besonderes.
Im Sangwendler Land schon.
Ja, also. Da ist die Welt noch in Ordnung. Das darf ich so sagen. Ja, vielleicht jetzt auch gar kein Riesenrückblick oder eine Analyse der Kommunalwahl, aber ich glaube, so als Fazit können wir auch eins nochmal sagen, und das ist, dass die CDU im Land stärkste Kraft wurde, dass wir vorne lagen vor der SPD. Ehrlicherweise hätte ich damit nicht gerechnet. Also wir müssen immer noch mal überlegen, woher wir kommen nach der verlorenen Bundestagswahl, nach der verlorenen Landtagswahl 2022, dann jetzt hier wirklich noch mal so vorne mitzuspielen und dann wirklich ja auf Platz 1 zu stehen im Durchschnitt. Das war schon echt grandios. Und ja, auch wenn ich sehe, wie viele Direktmandate Bürgermeister, Oberbürgermeister wir gewinnen konnten, teilweise zurückgewinnen konnten, Rathäuser, die seit Jahrzehnten lange rot waren, die wir jetzt, wo wir drehen konnten, also wo jetzt auch, wo man sieht, es wächst jetzt auch eine ganz neue Riege an Bürgermeistern heran, junge Leute, unverbrauchte Leute, also es ist echt mega cool auch mit anzusehen, wie dort die Entwicklungen an ganz vielen Stellen sind und dass wir da wirklich weiter auf dem Vormarsch sind, dass sich an vielen Stellen Verhältnisse jetzt auch zu unseren Gunsten auch verändert haben. Und ja, das macht einfach Mut, weiterzumachen und auch gerade jetzt in Richtung Bundestagswahl im nächsten Jahr und auch Richtung Landtagswahl zu gehen. Da bin ich wirklich guter Dinge. Und ja, Kommunalwahlkampf hat auch einfach Spaß gemacht, so anstrengend er war. Aber das Ergebnis hat sich jetzt auch nochmal, ja, kann sich zeigen lassen, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Das, was wir alle CDU-Mitglieder, alle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger da auch wirklich investiert haben.
Du hast richtig gesagt, wer hätte das nach 2022 erwartet, dass die Partei jetzt wieder so dasteht, die Ergebnisse, die Strukturen, die Motivation, auch neue Köpfe und da auch einfach ein ganz großes Kompliment an die Spitze der CDU sah mit Stefan Toscani, Frank Wagner und Caroline Mathieu, die ja auch für die Kampagne, die Unterstützung verantwortlich waren, wo man auch, und da gibt es ja manchmal schon immer etwas, nenn es jetzt mal Wahrnehmungsunterschiede von der Landesspitze bis zum, in Anführungszeichen, ohne es despektierlich zu meinen, kleinen Ortsverband, wo einfach die Wege teilweise ein bisschen länger sind, wo jetzt in dieser Situation auch jeder kleine Ortsverband eigentlich gelobt hat, die Unterstützung der Landespartei, die Angebote auf grafischer Natur, Plakate, Flyer, die es ja immer irgendwie gab als Kampagne, aber oft nicht so professionell, so ausgeprägt, wie das jetzt in diesem Jahr der Fall war, auch so früh, wie es dieses Jahr der Fall war. Und da lohnt auch, glaube ich, manchmal der Blick etwas über die Landesgrenze oder in andere Parteien, andere Landesverbände. Da sieht man auch ganz schnell, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, wo bei uns dann über, keine Ahnung, dass es nur 7 Flyer-Alternativen zur Auswahl gibt, geklagt wird, wären froh, wenn es überhaupt eine Kampagne mit Flyer Entwürfen für die Basis geben würde. Von daher, das ist euer Verdienst. Kompliment auch dafür. Ebenso Roland Theiss, der ja auch im Europawahlkampf sehr präsent war, es leider nicht ins Europaparlament geschafft hat, aber dennoch auch dort die Flagge der CDU an vielen Stellen sehr, sehr hoch gehalten hat. Von daher am 9. Juni bei allem Schatten, den es auch gab, auch bei uns im Kreis St. Wendel gab, viel, viel Licht. Und wie du es auch richtig gesagt hast, wer hätte nach den beiden verlorenen Landtags- und Bundestagswahlen gedacht, dass man jetzt überhaupt nochmal auf Augenhöhe des Ergebnisses von 2019 steht und in vielen Bereichen sogar das Ergebnis von 2019, beispielsweise in Tholey, die ja eh immer schon auf ganz, ganz hohem Niveau waren, nochmal um 6-7% steigern konnte, muss man sich ja kneifen, um das überhaupt nochmal zu realisieren. Und die vergangenen Wahlen haben auch dort gezeigt, dass die CDU dort nicht, egal wen aufstellen kann und es keine Selbstverständlichkeit ist. Da hat auch bei der Landtagswahl die SPD vorne gelegen. Und eigentlich ist es, wenn man sich es bundesweit anguckt, ja dann eher üblich, dass wenn dann mal so ein Umschwung im Land kommt und eine andere Partei an der Spitze ist, jetzt mit der SPD-Alleinregierung einer neuen Ministerpräsidentin, dass das eben auch entsprechende Auswirkungen auf die Kreise, die kommunale Ebene hat. Und hier ist eher das Gegenteil, genau das andersrum. Von daher sind da auch alle Chancen für die CDU bei den nächsten Wahlen da. Kurs halten, genauso weitermachen, das macht Spaß. Von daher auch nochmal großes Kompliment an euch.
Ja, absolut. Also gerade hier im Saarland ist die Welt dann doch an vielen Stellen noch in Ordnung und wir ja geben unser Bestes, sie ein bisschen besser zu machen. Aber wenn wir jetzt nach Berlin schauen und schauen, was in der Bundespolitik gerade so abgeht, da ist definitiv mehr Schatten als Licht. Und ehrlicherweise stimmt mich das auch echt, also nicht erst seit gestern oder vorgestern, seit geraumer Zeit, aber stimmt mich das wirklich einfach nur noch, also ich habe einfach nur noch Bauchweh, wenn ich sehe, was die handelnden Akteure sich da oben abhalten, ehrlicherweise. Und ja, das Ergebnis zeigt sich auch in den Ergebnissen der Landtagswahlen jetzt in Sachsen und in Thüringen am Sonntag. Sonntag waren Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, verfolgt, lief ja auf allen sozialen Medien, in den Nachrichten, wo auch immer, hoch und runter. Und ja, das Ergebnis ist aus meiner Sicht jetzt nicht überraschend, ja, es war irgendwo erwartbar und trotzdem trotzdem ist es eigentlich kaum auszuhalten zu sehen, wie dort die Ergebnisse auch insbesondere der AfD waren, zeigt auch nochmal, habt jetzt gerade auch die Ergebnisse hier nochmal vorliegen, in Sachsen war die CDU stärkste Kraft mit 31,9%, die AfD direkt dahinter mit 30,6%. Also auch da sieht man, der Abstand ist so super klein. Wobei dann Bündnis Sarah Wagenknecht 11,8% und die SPD 7,3%. Thüringen AfD 32%. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und die CDU 23,6%, Bündnis Sarah Wagenknecht 15,3% und so weiter. Auch hier die SPD 6,1%. Muss man sich auch die Frage stellen, kann man hier noch von einer Volkspartei sprechen? Die Grünen und die FDP in Thüringen abgewählt, sind gar nicht mehr im Parlament vertreten und in Sachsen ist die FDP rausgeflogen und die Grünen haben gerade so noch ich glaube, mit 2 Mandaten vertreten, wenn ich nicht falsch liege.
Irgendwas über 5%.
Ja, genau, so 5,1%. Ja, also Ergebnisse, wo man wirklich Bauchschmerzen bekommt, wo man sich wirklich Sorgen machen muss, wo ich wirklich erschrocken bin, ist die Tatsache, dass halt wirklich gerade in den Ländern, wo die AfD als gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft wird, gerade da ist sie halt wirklich besonders erfolgreich. Da können wir uns noch glücklich schätzen, dass die Verhältnisse im Saarland aktuell so sind, wie sie sind. Aber das zeigt auch einfach, dass ja die Länder total gespalten sind, dass es eine absolut hohe Unzufriedenheit auch gibt und ja auch die bundespolitischen Themen auch diesen Wahlkampf dominiert haben. Und wenn man dann sich auch Sarah Wagenknecht anschaut, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das erste Mal angetreten und in beiden Ländern hat zweistellige Ergebnisse erreicht, das ist schon echt krass. Also das ist schon was, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Und wenn man sich dann auch anschaut, wie die U30 gewählt hat, auch da in beiden Bundesländern die AfD vorrangig. Boah, also da läuft es mir schon echt schaurig den Rücken runter. Weiß nicht, wie es dir geht, Jonas, aber ich sag mal, am Ende des Tages jetzt den Wähler zu oder dem Wähler die Schuld zuzuschreiben, beziehungsweise in die Analyse zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen zukünftig Politik besser erklären, wie das zum Beispiel Ulrich Kommersow oder auch Kevin Kühnert getan hat, da kann ich mir dann nur noch mehr an den Kopf greifen. Da sieht man einfach mal nochmal, dass sowohl die SPD als auch die restlichen Ampelparteien es einfach nach wie vor nicht verstanden haben, wo die eigentliche Problematik halt hier ist.
Wie viele Warnschüsse braucht es wirklich noch? Also es ist ja auch ein bisschen umfassende Frage über die Landtagswahlen, als auch das, was in Solingen passiert ist. Eigentlich immer wieder die gleichen Sätze, die gleichen Analysen, die gleichen Ergebnisse, ohne wirklich Konsequenzen draus zu ziehen. Wir haben verstanden, wir, wie du es gesagt hast, unsere Politik ist nicht das Problem, sondern wir erklären unsere Erfolge nur zu schlecht. Wer wirklich das noch glaubt, der hat es auch wirklich nicht verstanden. Und dem kann man ehrlich gesagt nicht mehr helfen. Wenn dann Lauterbach sich noch hinstellt und sagt, wir haben mit Scholz den besten Kanzler ever, also da gab es ja auch viele, ich glaube, du hast auch einen Status gehabt, ob jetzt Cannabis-Legalisierung wirklich schon so weit eingeschlagen ist, dann darf man sich nicht mehr wundern, wenn die Leute sagen, Alter, ich kann mich mit euch, also ihr habt den Glauben an uns, den Bezug zu uns, das Vertrauen oder den Blick auf unsere Lebenssituation, auf unsere Probleme, ihr habt damit gar nichts mehr zu tun. Und da auch die AfD gar nicht mehr nur als Protest zu wählen, sondern wirklich in dem Glauben, dass die es besser machen würden. Und das ist auch im Osten, glaube ich, der Erfolgsfaktor der AfD, dass die dort auch in den Dörfern, in den ländlichen Regionen die Kümmererpartei sind, wo die großen Parteien, auch die CDU eingeschlossen, was man so liest, einfach so diesen Status nicht hat oder nicht mehr hat. Von SPD und anderen braucht man gar nicht mehr reden. Die haben sich ja schon gefreut und gefeiert, dass sie überhaupt die 5%-Hürde noch geschafft haben. Auch ein erbärmliches Ergebnis, dass man sich überhaupt als Volkspartei noch darüber freuen kann, dann die Analyse mit, ja, es sind ja Länder, wo wir eh noch nie stark waren. Von daher kommen wir jetzt da in eine Situation, die AfD in Thüringen stärkste Kraft, stellt automatisch dann zumindest nach bisherigen demokratischen Spielregeln den Landtagspräsidenten. Es gelangt dort immer weiter an Einfluss, an Macht, wird auf der anderen Seite ja auch zu Recht, sie ist rechtsextrem, nicht behandelt wie eine normale Fraktion, ist dort etwas, ja, abgesondert. Das kann ich auch gut nachvollziehen, aber ich glaube, im Osten wird das auch dann eher zu dem Ergebnis führen, wenn dann auf Bundesebene es auch mit der Politik so weitergeht, dass die AfD dort nur noch mehr gestärkt wird und man eher dann Angst davor haben muss, dass sie beim nächsten Mal sogar die absolute Mehrheit erringt. Von daher ein letztes Warnsignal, ein letzter Warnschuss. Jetzt muss jeder akzeptieren, erklären, er hat es verstanden, auch mit Blick auf die Sicherheits- und Migrationspolitik, wonach Solingen auch wieder Satz für Satz nicht falsch war, aber einfach so bei den letzten 20 ähnlich vergleichbaren Fällen schon gefallen ist, wo die Leute abschalten, wo die Leute kein Vertrauen mehr drin haben und die Leute sagen, bitte handelt, wir haben Angst, wir haben kein Vertrauen mehr in euch, so kann es noch nicht weitergehen. Das ist auch nicht mehr eine Diskussion, die nur irgendwie in extremen Kreisen geführt wird, sondern so wird im Saarland, in jeder Kneipe, in jedem Dorf, in der Mitte der Gesellschaft auch gesprochen. Die CDU ist das letzte Bollwerk auch gegen die AfD, im Osten ganz deutlich, aber ich mache mir auch Sorgen um die Entwicklung bei uns im Land. Wir haben jetzt zwar erst in 2,5 Jahren nochmal Landtagswahl, auch mit Blick auf AfD, jetzt auch Blick BSW. Im Saarland, die Oscar-Fans sind alle immer noch da. Also die Republik, das Land, wie wir es kennen, das ist im Moment wirklich am Wanken. Die CDU hat das verstanden, die CDU hat gute Ansätze, auch im Bereich der Sicherheits-, Asyl-, Migrationspolitik. Aber wenn man sich auch so die Kommentare im Internet anschaut, uns ist es in der letzten Zeit nicht gelungen, diese auch in Anführungszeichen an den Mann zu bringen. Da kommt dann immer direkt die Kritik, die Frage, ah ja, ihr seid doch selbst schuld mit Merkel mit 2015. Das ist natürlich so in der Art und Weise nicht richtig, aber da fand ich auch die Signale, die Merz letzte Woche beispielsweise in der Bundespressekonferenz gesendet hat, und da war sein Auftritt generell bemerkenswert, bewundernswert und absolut vertrauenserweckend, zumindest für mich, zu sagen, ja, auch die CDU trägt Verantwortung für die Lage, aber wir wollen das Ganze jetzt nicht nutzen, um dann kurzfristigen parteipolitischen Vorteil draus zu machen, sondern wir sehen uns so hilflos in der Lage, erstmal, dass die anderen verstehen, dass wir jetzt da auch einen Zusammenschluss brauchen. Leider hat es die Ampel, hat es der Kanzler nicht verstanden, und da mache ich mir echt Sorgen.
Ja, also heute Mittag gibt es ja auch im Bundesinnenministerium dieses Treffen der Länder, plus also Treffen der, ich glaube, Innenminister ist es, glaube ich.
Ministerpräsidentenkonferenz ist, glaube ich, mit einem Vertreter der A-Länder und Vertreter der B-Länder, ja, also genau, SPD und CDU vertreten. Ja,
ja, also da gibt es heute Nachmittag das Treffen, da bin ich auch mal gespannt, wenn wir da erste Neuigkeiten hören, wie es jetzt da weitergehen soll. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass die Ampelkoalition in Berlin es nach wie vor nicht verstanden hat und auch der Kanzler es nicht verstanden hat. Und von, also es gibt da auch gar keine Führung. Also dieser Mann, so leid es mir tut, aber absolut keinerlei Führungskompetenz. Und ja, gerade eben vor 10 Minuten noch das neue Trendbarometer von Focus Online gesehen, wo auch klar wurde, dass Scholz jetzt bei der Kanzlerfrage auf schlechtestes Ergebnis seiner Amtszeit fällt, wo ich mir auch sage, ne, das fällt ja alles auch nicht vom Himmel. Das ist einfach, weil die Menschen zunehmend das Vertrauen verlieren. Und ich weiß nicht, ob das bis zum nächsten Jahr, bis zur Bundestagswahl am, ich glaube, 28. September müsste die sein. Ich hau jetzt hier mit Daten raus, weiß es gar nicht ganz genau. Aber ich glaube, 28. September 25.
Korrekt, ja. Hab's gerade gecheckt.
Sehr gut, ist die Bundestagswahl und ich weiß nicht, ob es bis dahin, ob das bis dahin funktionieren kann oder ob es nicht vorab schon Neuwahlen braucht, weil diese Regierung einfach in Gänze unfähig ist und gerade jetzt auch dieses Land wirklich einfach auch nicht aus dieser schwierigen Situation bringen kann. Die Menschen verlieren zunehmend das Vertrauen, gerade jetzt auch Thema Migration, Asyl. Debatten, die wir jetzt führen, hätten wir schon vor 2, 3 Jahren führen müssen in der Form. Aber auch da gab es immer noch mal große Bekenntnisse, aber am Ende des Tages ist halt auch nichts mehr rausgekommen. Na, das ist halt echt verdammt schwierig und ich finde es vor allem verdammt schwierig. Gerade wir an der Basis sind diejenigen, die dann am Ende auch auf Politik angesprochen werden und darauf angesprochen werden, wie wir das bewerten, wie wir das sehen, was wir für richtig, was wir für falsch halten. Und da finde ich es echt aktuell unfassbar schwer, überhaupt noch, also den Leuten diese Verdrossenheit auch zu nehmen, zu sagen, ey, Politik ist wichtig, die entscheidet über unser aller Alltag, über unser Zusammenleben in der Gesellschaft und ihr müsst der Politik auch Vertrauen schenken. Und ja, ich finde es super schwer überhaupt noch, gerade aktuell für das, was auf Bundesebene passiert und das, wissen wir, überschattet ja am Ende des Tages vieles, weil die Leute einfach das, was von Bundesebene kommt, noch am ehesten auch wahrnehmen in der Gesamtschau, sage ich jetzt mal. Und da ist es unfassbar schwer, die Leute irgendwie noch bei Laune zu halten beziehungsweise ja, die Leute mitzunehmen und denen auch zu erklären, warum, wieso, weshalb. Und ja, ich kann also ehrlicherweise aktuell nicht mehr erklären, warum die Ampelparteien in Berlin derart agieren, wie sie agieren. Weil am Ende des Tages gibt es halt sehr, sehr oft Streit und wenig Einvernehmen. Und die Entscheidungen, die getroffen werden, weiß ich jetzt auch nicht, ob die das Land so voranführen.
Es gibt ja auch jetzt nicht die eine Entscheidung, die eine Lösung, die jetzt von heute auf morgen irgendwie alle Probleme lösen würde. Dessen ist sich ja auch jeder bewusst. Nichtsdestotrotz muss man einfach mal anfangen und viele Mosaiksteine ergeben am Schluss dann auch ein schönes Bild zusammen. Hier hat die CDU auch schon viele Vorschläge vorgelegt. Es bräuchte aber einfach die Führung des Kanzlers. Die gibt's nicht. Er hat die ganze Zeit immer nur moderiert. Die Leute wussten nicht, wo er dran ist. Grüne und FDP haben auch ja, sich da zerfleischt, schön Leben in die Bude gebracht, wenn man es positiv sehen will. Die Leute haben das Vertrauen in die Politik, in die Regierung verloren. Der Kanzler ist abgetaucht, die FDP ist im Überlebenskampf, die Grünen machen sich weiter Sorgen um ganz weltfremde Probleme, wo auch hier an der Basis niemand Verständnis für hat. Von daher war auch zu erwarten, dass sie jetzt aus einem Landtag komplett rausfliegen, die FDP ja sowieso und in einem anderen Landtag nur noch knapp reinkommen. Wenn man dann Diskussionen wie über die Klingenlänge eines Messers diskutieren muss, auch ein Messerverbot löst, keine Probleme. Auch in Solingen gab es ein Messerverbot, das hat nichts gebracht. Wenn es sowas gibt, muss auch kontrolliert werden. Von daher sind das auch alles Placebo-Symboldebatten, wo die Leute aber einfach konkrete Lösungen brauchen. Und Merz ja auch dazu recht gesagt hat, das Problem ist nicht das Messer, sondern das Problem ist auf der anderen Seite des Messers, nämlich bei der Person, die das in der Hand hat. Von daher, ja, da muss man sich auch eingestehen, dass man die ganze Zeit Fehler gemacht hat. Und wie es eben schon gesagt hat, auch die CDU hat Fehler gemacht. Aber einfach mal anfangen, da jetzt nochmal ein Wallback, ein ja, Loslegen in der Gesetzgebung, egal ob es jetzt das Asylbewerberleistungsgesetz, das Aufenthaltsgesetz, das Strafrecht ist, so viele Punkte, wo man ansetzen muss, die Vorschläge auch liegen auf dem Tisch und wenn da jetzt nicht einfach mal angefangen wird, voranzukommen, Deswegen die Hand der CDU von Merz ist ausgestreckt, auch abseits der aktuellen Koalitionsdisziplin. Auch der Grünen-Vorsitzende hat ja gesagt, es ist nur eine Übergangsregierung. Von daher heute Morgen eine Journalistin im Fernsehen, lieber ein Schrecken ohne Ende statt ein Ende ohne, wie heißt es?
Ein Ende ein, ohne Schrecken statt ein Schrecken ohne Ende.
So irgendwie. Sorry, ja, aber du weißt und ihr wisst, was ich gemeint habe. Von daher, das geht nicht mehr lange gut.
Und das Schlimme oder das Schlimmste an der Sache ist halt auch, finde ich, oder nicht das Schlimmste, aber was mich auch beunruhigt, ist halt einfach gerade jetzt, wenn FDP, Grüne und SPD sich so derart selbst zerlegen, stellt sich ja dann auch für uns die Frage, ne? Das sind unsere, ich sag mal, gerade jetzt FDP, unser natürlicher Koalitionspartner und auch mit der SPD haben wir immer gut zusammengearbeitet. Da stellt sich halt auch dann die Frage, wie geht das weiter, wenn wir auch als CDU gerade auf Bundesebene im Blick Richtung Bundestagswahlen im nächsten Jahr vielleicht auch nochmal einen gewissen Aufwind auch erfahren, was ich wirklich hoffe. Aber auch da muss dann nachher ein Koalitionspartner zumindest die Prozente auch bringen, dass man mit dem eine Mehrheit irgendwo generieren kann. Und wenn die sich so derart zerlegen, stelle ich mir das auch schwierig vor. Weil ich meine, uns geht es ja auch dann nachher darum, wenn wir nochmal Teil der Regierung sind, dann auch wirklich Dinge zu ändern, anzupassen, auch aufzulösen, zu revidieren, aber wirklich nochmal das Land hier in eine gute Zukunft zu bringen. Und auch da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob der Status quo, wie er jetzt gerade ist, ob das so wirklich noch von langer Sicht sein kann oder ob wir dann nachher an einem Punkt sind, wo wir, ja, will jetzt keine hier Verschwörungstheorien an den Tag legen, aber wo wir dann nachher ähnliche Verhältnisse im Bund haben wie jetzt in den Bundesländern, die jetzt am Sonntag gewählt haben.
Und ganz ehrlich, da geht es dann auch um die Glaubwürdigkeit der CDU. Einmal wegen den Problemen im Land, aber auch, ja, wie du es richtig gesagt hast, die Erwartungshaltung der Leute, dass wenn wir das Vertrauen bekommen, die Dinge auch dann umsetzen können. Das wird in der absoluten Mehrheit alleine einfach sein. Das ist im Moment aber jetzt nicht unbedingt das, was am realistischsten ist. Mit Grünen sehe ich im Moment dort keine Überschneidung in dem Punkt. Und Söder hat es ja auch quasi schon ausgeschlossen, komplett ausgeschlossen. Und je nachdem, wie sich die Ergebnisse dann entwickeln, wird das halt auch zu ganz kruden Konstellationen führen. Jetzt auch mal mit Blick auf die Länder. In Thüringen, keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Man darf und will sich von außen auch da nicht einmischen. Aber es muss ja Gespräche und irgendeine Form der Zusammenarbeit oder Duldung auch mit den Linken und dem BSW geben. Und das ist ja ganz, ganz weit weg von natürlichen Koalitionspartnern der CDU. Aber die einzig verbliebene Chance, um gegen die AfD überhaupt noch Politik machen zu können, das wird für die CDU auch keine leichte Aufgabe zu erklären oder dann auch wirklich die Probleme, die relevanten Themen anpacken zu können in diesen kruden Konstellationen. Deswegen unterm Strich immer das Beste CDU wählen.
So ist es. Ja, ich glaube, wir haben jetzt mal so einen kurzen Rückblick gegeben und in Anbetracht der Zeit, glaube ich, wäre es auch sinnvoll, außer du hast noch was, was dir auf der Seele brennt, sinnvoll langsam zu unserem letzten Punkt, dem Highlight der nächsten zwei Wochen.
Was war das nochmal? Ich habe unsere Strukturen ganz vergessen. Nein, also
so lange her.
Hochschulgesetz könnten wir jetzt noch sehr, sehr lange drüber reden, aber das war jetzt auch vor den Ferien, das machen wir nicht. Wir können über die Verkehrsministerin reden, die in den Ferien auch ganz tolle Vorschläge hat, den Autoverkehr im Saarland drastisch zu reduzieren. Vielleicht aber auch alles Punkte, um beim nächsten Mal drüber zu sprechen oder in den nächsten Malen. Wir haben ja auch schon einige Ideen und Gedanken uns gemacht, verschiedene Folgen mit sehr spannenden Gästen in der Pipeline. Also da geloben wir Besserung, was die Zuverlässigkeit angeht. Und ihr könnt auch dort, ja, Highlights stehen uns bevor. Ich glaube, mehr sagen wir noch nicht. Von daher die Frage, Folge erscheint am 5. September. Was ist dein Termin-Highlight in den kommenden beiden Wochen, liebe Caroline?
Seit wann nennst du mich Caroline? Aber ja, okay, so ist mein Name. Tatsächlich sind es einige Termine, aber die jetzt nochmal anstehen, weil es geht jetzt auch nochmal richtig los. Aber ein Termin, auf den ich mich sehr freue, das ist die Hochzeit von Freunden von mir. Und die findet am 14. statt, also am 14. September. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, weil Hochzeiten sind ja auch wirklich immer sehr, sehr schöne Anlässe, um gemeinsam zu feiern. Und ja, da bin ich schon voller Vorfreude. Und bei dir so?
Ich glaube, es gab noch nie eine Folge, wo mein Termin-Highlight klarer war als heute. weil in den kommenden beiden Wochen auch am 14. unter anderem findet die Primstaler Kirmes statt, 13. bis 17. September. Das Highlight unserer Dorf- und Ortsgemeinschaft im Jahr. Halligalli 5 Tage lang, Freitagsstart mit Oktoberfest und Fassanstich des Ortsvorstehers. Bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen nervös. Dann Kirmes.
Bin gespannt, ob das klappt.
Wochenende, montags das große Kirmes-Hoch am Feiertag in Primstal. Ist eigentlich ein gesetzlicher Feiertag, der nur in Primstal gilt. Kirmes-Montag, auch viele Lehrer, die dann immer frei haben. Ich glaube, ich habe es mal erzählt. Habe ich mich auch hier in Saarbrücken schon überall abgemeldet, da sieht mich hier niemand, da bin ich vor Ort zu Hause gefordert und an der richtigen Stelle, freue ich mich sehr drauf, das Wetter wird gut, habe ich gehört. Es gibt nochmal ein tolles Angebot an Fahrgeschäften, auch Verantwortung des Ortsvorstehers, und da können wir auch mal eine Folge zu machen, weil das ist echt ein sehr, sehr spannendes Geschäft dort in dieser Branche zu Vereinbarungen zu kommen, um es mal sehr neutral auszudrücken, aber auch eine Aufgabe, die mir Freude bereitet, vor allen Dingen dann, wenn sie nach aktuellem Stand so erfolgreich ausgeht, freue ich mich sehr drauf. 16. Kirmes Montag, 17. dann Kirmes Abschluss, abends die Beerdigung. Also falls ihr Lust habt, herzliche Einladung. Es lohnt sich und ganz Primstal wird ordentlich feiern in 5 Tagen.
Also ein Werbeslot, zu dem man auf gar keinen Fall irgendwie Nein sagen kann. Also alle zur Primstaler Kirmes, wird Zeit, dass ich jetzt gleich auch mal Sendepause habe. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Schöne 2 Wochen. Genießt das Wetter, wenn man das so sagen kann. Also schönes Wetter, aber sehr, sehr schwül. Bleibt gesund und munter und wir freuen uns, wenn wir uns dann in 2 Wochen
irgendwann mal wieder.
Genau. Nein, in 2 Wochen nochmal hören. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.